Standout, der Social Media Newscast mit Bastian und Malte.
Moin Moin, hier ist Folge 15 von Standout, eurem Social Media Newscast. Und ich komme hier so gar nicht irgendwie aus der Wochendenke raus. Letzte Woche hatten wir LinkedIn-Wochen und diese Woche bin ich total in den Shopping Weeks mit drin. Hat natürlich seine Gründe, aber erstmal Moin Moin Malte.
Moin, hallo, ich bin auch dabei und freue mich, dass wir ganz viele Shopping-News für euch haben, weil es wurde mächtig eingekauft oder es wird eingekauft.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ich dachte mir, bei der einen oder anderen News, und ich glaube, wir können ja gleich mal mit der allergrößten News starten, dachte ich mir, das ist Wahnsinn, was haben sie denn da jetzt rausgehauen? Und was ist passiert? Facebook hat gesagt, jo, Facebook-Shops sind da. Und ich dachte mir jetzt initial, okay, Facebook-Shops gibt es doch eigentlich schon. Ist ja dann doch ein Tab, den man auf der Seite schon mal anlegen konnte. Und man hatte eine ganz, ganz rudimentäre Fläche im Rahmen dessen. Aber nein, es geht halt weit darüber hinaus. Man kann halt jetzt diese Facebook-Shops anlegen. Über die gewohnten Produktkataloge, auch über die gewohnten E-Commerce-Shops, die man vielleicht auch tatsächlich schon besitzt. Oder das auch eben einzeln tun. Aber das neue Intelligente daran ist, dass man diese ganzen Shop-Auftritte jetzt auch so initial stylen kann. Also man kann da Headlines, Texte vergeben. Man kann diese Produkte in Collection zusammenfassen. Man kann da auch überall Hintergründe, visuelle Hintergründe verteilen als solches. Also das ist wirklich viel, viel, viel mehr in ein Erlebnis gedacht. Und ganz wichtig, die gehen immer ran und sagen, hey, dieser ganze Erstellungsprozess, der muss wirklich simpel, einfach sein. Die denken dann natürlich auch ganz, ganz, ganz viel an die jetzige Pandemie, an die Notwendigkeit, die diese Leute in diesen Zeiten dann eben haben. Und das macht wirklich initial schon mal so einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich habe jetzt noch keinen Shop live gesehen. Allerdings sind sie ja mit ihrem Tutorial-Video rausgegangen und muss halt echt sagen, wow. Das sieht schon mal echt gut aus.
Ich fand es auch ziemlich fett, muss ich sagen, weil sie das ganze Ding ja auch noch weitergedacht haben. Sie kommen jetzt quasi an und sagen, hey, in dem neuen Facebook-Shopping sind denn sogar solche Dinge möglich wie Live-Shopping, also quasi Shopping-TV zeitgemäß in Social gedacht. Loyalty-Programme sind schon integriert. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, dieser Direct-Checkout auf der Plattform, also auf der Plattform in den Einkaufswagen legen, bezahlen und dann geliefert bekommen und natürlich vorher entdecken. Also dieser ganze Prozess, den wir sonst immer so bei Pinterest verorten, von inspiriert werden bis hin zu das Produkt kommt bei mir an, ist alles abgedeckt. Das ist schon krass, ne? Und man braucht gar nicht mehr, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht mehr zwingend tatsächlich einen Shop, der auf einer Website noch existiert, sondern wenn der Rollout dann vollständig da ist, kannst du tatsächlich deine Produkte direkt in einem Produktkatalog, der immer noch notwendig ist, auf Facebook anlegen, das Ganze dann synchronisieren und dann können Leute tatsächlich auf Instagram dein Produkt entdecken, kaufen und bekommen es letztendlich geliefert, ohne dass sie sich wirklich noch einen Shop anlegen müssen.
Genau, und was man, glaube ich, immer wieder merkt und ich auch wieder, diese News, die haben so viele Facetten, dass man es irgendwie für sich immer mal wieder aufrollen muss. Also es ist ja tatsächlich, sie haben es auch tituliert als Facebook-Shop, aber es ist eher eine Shop für die komplette Facebook-Familie. Also man kann den eben nicht nur für Facebook anlegen, man kann ihn für Instagram anlegen. Und ein Killer-Feature, hattest du jetzt, glaube ich, auch noch nicht genannt, ist auch diese Anknüpfung an die ganzen Direct-Message-Funktionen, die ein Instagram Direct, ein Facebook Messenger oder auch ein WhatsApp bietet. Das heißt, diese Dialoge können dann eben auch gleich für so Kundenservice-Notwendigkeiten dann auch genutzt werden. Aber auch, das haben sie auch gesagt, dass man zukünftig auch irgendwann direkt aus WhatsApp heraus dann quasi kaufen und bestellen kann. Und da kommt natürlich dann ganz, ganz vieles zu tragen, was du eben auch schon sagtest, Direct Checkout. Müssen wir aber hier, glaube ich, auch nochmal sagen, dass das jetzt gerade erstmal nur in den USA funktioniert, gerade auch wie so ein Facebook Payment. Das sind alles Features, die sind eine Voraussetzung dafür und die haben wir hier noch nicht. Und da muss man natürlich auch nochmal gucken, wie geht das dann rechtlich als solches. Also es gibt, glaube ich, schon diese wunderbare Welt, die da Facebook dann irgendwie auch einem aufzeigt. Aber noch gibt es halt für den deutschen Raum sozusagen schon noch so ein paar Fragezeichen. Aber Wahnsinn, wie sie halt mittlerweile auch immer in ihren Features mehr in dieser Familie, dieser ganzen Apps und Plattformen denken und nicht nur so einzeln und gesondert für die Plattform.
Die Vernetzung ist mega krass, wenn du halt überlegst, dass du ein Produkt, was du dann in einem Facebook-Shop entdeckst, auch an Freunde und Familie weiterleitest in WhatsApp, also in diesem Messenger, den du gleichzeitig benutzt, um mit dem Kundenservice des Shops zu sprechen. Also schon krass, die Vernetzung. Also kann man nicht anders sagen, dass sie langsam an dem Punkt angekommen sind. Früher waren das immer noch so, ja, was heißt früher, ne? Das ist noch gar nicht so lange her, dass man diese ganzen Apps einzeln gesehen hat, dass dass WhatsApp vielleicht noch nicht mal zu Facebook gehört hat. So, das ist alles noch nicht so lange her und plötzlich ist es so tief integriert. Und wenn man das jetzt einfach mal 2 Jahre weiterdenkt für sich im Kopf, dann hast du halt irgendwann, wie heißt denn nochmal diese chinesische Social-App, die für alles benutzt wird, also zum Bezahlen?
WeChat.
Ja, genau, WeChat. Da bist du irgendwann eben in dieser WeChat-Welt. Was weiß ich, vielleicht bringen sie irgendwann nochmal eine App raus, die wirklich alles einfach drin hat, alle Services.
Ich bin gerade so froh, dass ich den Namen der App wusste, weil das so oft, wenn jemand nicht weiß, wie sich etwas nennt, dann ist man auch irgendwann total berege im Kopf und kriegt es dann auch nicht mehr hin.
Ja, das wäre jetzt peinlich gewesen, ne?
Aber haben wir nochmal irgendwie den Dreher bekommen und ja, also ich muss auch wirklich nochmal betonen, ich meinte ja auch schon diese ganzen Facetten und auch diese Gewichte, die daran legen, weil da kommt halt einfach mal sowas drin vor, wie so übrigens, Live-Shopping geht jetzt auch. Also, dass man dann eben diese Produkte vorher auswählt, bevor man live geht und kann man so eine Live-Shopping-Show was machen. Man könnte fast schon eine eigene Sendung dafür machen, weil es ja also einmal diesen ganz, ganz großen Trend gibt, der so ein bisschen aus Asien rüberschwappt, wo es viele Berichte darüber gibt, wo diese Plattformen dafür schon genutzt werden. Es gibt aber auch schon seit längerem bei Amazon so einen Test, wo diese Live-Shopping-Shows stattfinden. Und jetzt kommt halt so eine News raus, wo das Bestandteil dieser News eben ist. Und das ist echt krass, was sie da halt mal eben machen. Und ich kann mich auch noch an Konzepte erinnern, irgendwie zu Agenturzeiten, wo wir versucht haben, die Plattform so zu hebeln, damit wir irgendwie so ein Live-Shopping-Ding daraus machen können. Und jetzt wird das halt nativ integriert und ist halt nur ein Abschnitt einer Meldung.
Wahnsinn. Absolut. Ja, das wird auch mega geil, wenn die ganzen Marken anfangen, das Feature zu nutzen, weil es mega zeitgemäß ist, ne? Also, was weiß ich gucke mir die neuen Produkte, die neuen Kollektionen dann vielleicht sogar in einem exklusiven Announcement in Instagram Live an, wo ich dann sogar die Möglichkeit habe, was weiß ich, vielleicht streng limitierte Produkte auch direkt zu kaufen. Und wer am schnellsten ist, kriegt es halt. Also du kannst halt mega Hype-Mechaniken auch wieder ausnutzen. Ne? Also ein riesen Ding. Also als ich diese Meldung gelesen habe, ne, es sind so viele Explosionen haben in meinem Gehirn stattgefunden, weil du damit richtig viel machen kannst. Also wenn da der Rollout erstmal komplett da ist, wie gesagt, wir werden es erst, wie du ja schon angeteasert hast, in den USA sicherlich erstmal alle Features sehen. Wenn es aber hier ist, also bereitet euch da konzeptionell vor, ne? Wenn euch Ideen in den Kopf schießen, schreibt euch die am besten schon mal auf, weil es wird kommen und ihr könnt damit richtig viel machen. Also ich bin mega heiß drauf.
Ich finde, du hast gerade einen super Gedanken schon geliefert, auch mal zu denken an vielleicht Facebook-Shop-Only oder Instagram-Shop-Only. Auch diese Konzepte gibt es schon. Gerade wenn man über Drops denkt, die man auch ganz oft im Fashion-Segment kennt, im Sneaker-Segment kennt. Aber das finde ich ziemlich smart, zu sagen, hey, die Produkte gibt es wirklich nur da, das so zu machen. Und was ich dann aber vielleicht doch noch machen möchte, weil wir da gerade ziemlich Fanboy-artig unterwegs sind. zumindest wenn wir uns mal sagen, okay, wir wollen es dann doch noch mal so ein bisschen kritisch beleuchten. Also es ist ja in einer Form ja dann doch wieder eine Abhängigkeit von den Plattformen selber. Und sie haben natürlich auch gesagt, dass sie einen Anteil dessen, was man über die Produkte dann ausgibt, was man da an einen Wert quasi kauft, dass man anteilsweise als Händler ja wahrscheinlich die Provision abgibt an die Plattform. Ja. Und da ja, muss man sich das wahrscheinlich halt einfach mal so ein bisschen ausrechnen, was man dann lieber machen möchte.
Ja, wichtiger Punkt, muss ich sagen. Tatsächlich gibt es neben den ganzen Fanboy-Momenten, die wir jetzt hier hatten, natürlich auch genau diese ganz klare Abhängigkeit. Ja. Es ist natürlich auch schlau für Facebook, sich da zu positionieren. Gerade wenn wir an kleine Businesses denken, die sagen, hey, ich möchte mir jetzt keinen aufwendigen Shop bauen, ist ja dann logisch, finde ich, gerade wenn sie zum Beispiel im Bereich Hype-Fashion irgendwie unterwegs sind, zu sagen, gut, gehe ich halt dahin, wo Hypes gerne mal ausgelöst werden, zum Beispiel Instagram, und baue meinen Shop dann irgendwie nur dort auf. Aber ja, dann bist du auch abhängig davon, ne? Also stimmt schon.
Ja. Ja, und eine Sache, die mir jetzt gerade auch noch eingefallen ist, wenn wir jetzt mal über große etablierte Shops nachdenken, die natürlich auch viel Traffic schon generieren über Suchmaschinen, über Direct-Eingaben, da muss man natürlich dann tatsächlich immer gucken, inwiefern gibt man dem einen jetzt noch mal viel mehr Raum. Und ich glaube, da geben sich dann wahrscheinlich einfach in der Zeit ganz viele Strategien und Abwägungen, wie man etwas macht. Sehr viel einfacher fällt mir das wahrscheinlich tatsächlich für so kleine und mittelständische Unternehmen, die einfach noch mal zusätzlich diese Fläche nutzen können, die Reichweite nutzen können, die sie eben auch Facebook und Instagram schon haben. Und ja, wahrscheinlich ist dann die Anwendung als solchen dann einfach immer, wie immer, pro Anwendungsfall auch so ein bisschen zu entscheiden.
Jetzt fällt mir sogar noch was spontan ein. Es wird ja auch diesen, diesen Shopping-Explore-Feed geben.
Ah, so. Stimmt.
Ja. Und jetzt ist es, glaube ich, für Facebook natürlich dann viel, viel spannender, in diesen Shopping Explore Feed tatsächlich Produkte zu integrieren, die du nativ auf Instagram kaufen kannst. Das heißt, Leute, die sagen, hey, wir sind aber aktiv darauf angewiesen, dass Leute wirklich zu uns auf den externen Shop gelinkt werden, die werden natürlich für Facebook bezüglich der User Experience wesentlich unspannender sein. Und im Algorithmus, der dann ja auch in diesen Shopping Explore Feed integriert wird, garantiert nicht so hoch ranken. Das heißt, wenn du im Explore-Feed auftauchen willst, was eigentlich immer so eine übergeordnete Agenda von jedem ist, der irgendwie Inhalte raushaut, ja, der wird dann darauf angewiesen sein, auch diese kompletten nativen Shopping-Mechanismen zu nutzen, so, und nicht mehr auf den eigenen Feed zu linken. Aber dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Commerce-Update, was eigentlich auch gar nicht so klein ist. Facebook hat sich da nochmal für diese ganze Marketplace-Geschichte neu aufgestellt, beziehungsweise möchte da nochmal neue Features reindrücken. Da geht es nochmal um den Upload von Produkten und 3D-Aufnahmen, die zu Objekten generiert werden können. Das sieht ganz cool aus. Die haben als Beispiel hier den Verkauf von so einer Western-Akustik-Gitarre, die dann quasi in 3D eingescannt werden kann, und der Nutzer kann dann im Marketplace quasi sich das Produkt direkt von allen Seiten irgendwie anschauen.
Ja, und was hier irgendwie sehr auffällig ist, auch das geht sehr, sehr schnell und einfach. Also wenn man mal auch daran denkt, wie ja, man früher daran werkeln musste, wenn man von einem Produkt eine 3D-Aufnahme macht, und jetzt geht man mehr oder weniger mit dem Smartphone um das Produkt herum und hat halt diese Aufnahme und kann dann dementsprechend dieses Produkt doch besser in Szene setzen. Und diese ganzen Fortschritte, die sie halt machen mit ihrer KI, die dann auch immer schöne Namen haben, einfach nochmal zu sagen, hey, ich habe hier ein Produkt einfach hochgeladen und das wird jetzt schon automatisch vertaggt und beschrieben und dient halt einer besseren Auffindbarkeit. Das finde ich schon alles relativ smart, aber da, wo ich dann auch wieder dachte, wow, war dieses Wardrobe, dieses Kleiderschrank-Feature, wo man sagt, hey, du kannst total super und einfach deine Kleidungsstücke digitalisieren und dann nutzt auch wieder die KI dieses Wissen um deinen Kleiderschrankbestand und schlägt dir verschiedene Styles vor und ist so ein bisschen ein intelligenter Kaufbegleiter, der dich so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt oder dir einfach Produkte vorschlägt, die dir gefallen könnten. Und auch da ist das so ein bisschen auch so ein bisschen eine Bewegung Richtung Amazon, weil sie, glaube ich, irgendwie auch was Ähnliches schon mal hatten. Und schon erstaunlich, auf wie vielen Fronten und Ecken und Features sie so gleichzeitig arbeiten.
Ja, die hauen echt aktuell ziemlich viel raus. Mhm. Für Gruppen haben sie jetzt auch nochmal ein neues Feature, gerade spannend für Gruppen-Admins, wie wir es zum Beispiel sind. Jetzt nochmal der tolle Hinweis und Schwenk auf die Standout-Facebook-Gruppe, in die ihr natürlich gerne eintreten könnt. Und da diskutieren wir auch abseits von diesem Podcast dann eben die neuesten Features und teilen die Updates. Und da hätten wir jetzt quasi als Gruppen-Admin die Möglichkeit, hey, wenn bestimmte Keywords genutzt werden oder wenn irgendwie die Kommentare super schnell in die Höhe gehen, dass wir dann nochmal irgendwie ein Engagement Alert quasi bekommen. Mhm. Und klar, das soll natürlich das Tracken von positiven Interaktionen nochmal einfacher machen. Aber auch wenn jetzt irgendwie eine Häufigkeit von negativen Reaktionen es da gibt, ja, für jetzt Gruppen, wo so roundabout 200 Leute drin sind, wie zum Beispiel unsere Standout-Gruppe, ist das, glaube ich, noch nicht so spannend, weil wir sowieso eigentlich alles sehen, was dort passiert. Wenn wir jetzt aber von größeren Gruppen sprechen mit mehreren tausend Nutzern, klar, da kann es zwar unübersichtlich werden, da gibt es halt super viele Beiträge jeden Tag und vielleicht entsteht da auch mal so eine negative Bubble, die man dann einfach durch so ein Alert schneller mal mitschneiden kann.
Und dann kommen wir zu einem Bereich oder zu einer Plattform oder Plattformfunktion, die du immer total gerne genutzt hast, zumindest kann ich mich sehr gut daran erinnern, nämlich das Creator Studio.
Ja, geht so, ne? Ich war jetzt nicht so der größte Freund davon, aber es wird, sagen wir mal so. Mhm. Denn da tut sich ja ein bisschen was, ne? Also wir haben ja mal, ich kann mich ja auch erinnern, in einer Folge dachten wir uns, boah, Creator Studio App, voll geil. Da kann ich ja alle meine Beiträge anlegen und planen und so weiter. Ja, war dann halt eben nicht so. Also das Creator Studio war basically nicht zum Createn wirklich gedacht, sondern eigentlich eher zum Analytics-Tracken. Mhm. Also für Leute nochmal als Erklärung, was das Creator Studio von Facebook überhaupt ist. Es ist quasi so die Free-to-Use Content Planning Plattform, die Facebook einem an die Hand gibt. Also du kannst halt eben dort am Desktop deine Beiträge planen, was normalerweise ja immer solche Tools mitbringen, ne? Dass du da halt dein Content Planning für die verschiedenen Plattformen machen kannst. Das kannst du eben auch mit dem Creator Studio for free machen und ist eben an diesen Facebook Business Manager angedockt. Genau, nachdem sie dann eben die App rausgebracht haben, haben wir festgestellt, gut, da gibt's nur Analytics. Das soll sich jetzt endlich mal ändern. Ich habe bei mir aber schon mal reingeschaut und konnte diese neuen tatsächlich Post-Creation-Features noch nicht feststellen. Ich weiß nicht, hast du die bei dir in der App schon drin oder hast du sie vielleicht schon wieder gelöscht, die App?
nein, ich habe die noch installiert. Ich habe aber tatsächlich dann heute Morgen nicht nochmal nachgesehen, ob die Funktion da drin ist. Aber dadurch, dass ich ja sowieso immer alle Features später bekomme als andere, bin ich da halt auch so ein bisschen beeinträchtigt und vielleicht auch ein bisschen demotiviert.
Ja, aber guck am besten noch nicht rein, weil, wie gesagt, ich glaube, aktuell würdest du noch enttäuscht werden. Ich kann auch nichts sehen. Einfach mal ein paar Tage abwarten, bis da das Update aufploppt, weil ich könnte mir vorstellen, die Rollout-Warteschlangen sind bei Facebook gerade mächtig gefüllt. Ja, aber das Creator Studio soll jetzt sogar am Desktop auch noch mehr können und das kannst du vielleicht schon, vielleicht hast du da schon nachgeguckt. Dann Instagram Stories und Facebook Stories sollen darüber jetzt auch planbar sein.
Ja, also das finde ich sensationell. Da habe ich auch nachgeguckt und wie es hätte nicht anders sein können, wurde ich da enttäuscht. Das heißt, ich habe es noch nicht gesehen. Das scheint aber dann eher ein sehr, sehr früher Test zu sein, den ich aber großartig finde, weil tatsächlich machen wir die Planung bei uns und die Content-Erstellung wirklich sehr, sehr, sehr großflächig über das Creator Studio. Wenn wir aber darüber sprechen, wie wir Stories planen, dann verwenden wir da eben ganz oft eben noch so Drittanbieter-Tools, um das tun zu können. Und wenn man das dann direkt im Creator Studio auch machen kann, dann ist natürlich sehr, sehr, sehr viel besser, übersichtlicher und so ist es eigentlich immer schöner, wenn man sich auf etwas weniger Tools konzentrieren kann, als dann über ein ganzes Tool-Sammelsurium. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn das bald einträfe.
Okay, also an unsere Zuhörer, wenn Basti in die Tools geht, um anzuschauen, ob er die neuen Features denn schon hat. Stellt euch vor, er öffnet ein neues Tab in seinem Browser, total freudestrahlend, öffnet dann das Creator Studio und dann kommt einfach nur dieses Zonk-Geräusch. Weil das neue Feature leider noch nicht da ist.
Gut, aber was ich zumindest heute Morgen erfreut feststellen konnte, ich habe jetzt auch als wahrscheinlich letzter Mensch und Nutzer auf diesem Planeten das neue Facebook Desktop Layout. Und zumindest konnte ich dieses Gefühl der freudigen Erwartung dann wenigstens hervorholen. Nicht schlechter Specht.
Beziehungsweise an der Stelle wurdest du ja sogar überrascht. Also ja. Damit hast du ja nicht mal gerechnet. Mit anderen Sachen gerechnet, aber damit nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das neue Facebook Desktop Design so toll ist. Also ob man sich da jetzt so extrem drüber freuen kann, weiß ich nicht.
Ja, ich bin einfach an dieser Stelle, wo ich mich tendenziell darüber freue, dass ich Features dann auch mal zu Gesicht bekomme. Und ich glaube, so als alte Facebook-Hasen ist es halt mittlerweile immer so ein bisschen eine Gewohnheitssache. Und man sieht dann halt, glaube ich, nicht zuerst die wirklich vielleicht bessere UX, die das mit sich bringt, sondern muss sich halt immer wieder neu einfinden. Einmal, weil man das halt schon über so viele Designs und Nutzererlebnisse machen musste. Und von daher muss ich, glaube ich, mich erstmal damit arrangieren, bevor ich dann irgendwie ein Urteil darüber sprechen kann.
Okay, ja, sehr, sehr diplomatisch an der Stelle. Ja, ich muss auch sagen, gut, das neue Design, ich habe mich sonst immer jahrelang darüber beschwert, dass Facebook am Desktop so in Anführungsstrichen hässlich aussieht. Von daher ist das halt Meckern auf hohem Niveau, wenn man da irgendwie so ein neues Design serviert bekommt und dann sagt, finde ich aber doof. Von daher, ich bin auch noch dabei, mich damit einzurocken. Von daher warten wir mal ab. Wir haben aber jetzt noch ein weiteres Feature, das bestimmt noch niemand hat, denn es wurde wieder als interner Test gespottet. Mhm. Es nennt sich Facebook Neighborhoods. Was es dazu gibt, ist im Prinzip nur ein Screenshot, auf dem Neighborhoods steht. Mehr weiß man dazu noch nicht. Wir haben schon ein bisschen gerätselt bei uns in der Standout-Gruppe, was das sein könnte und was hier einfach naheliegend ist. Ist, glaube ich, dass das so ein nebenan.de Nachbarschaftsvernetzungsklon von Facebook wird. Denn ich bin mir sicher, Facebook wird über diese ganze Covid-19-Situation auch nochmal gemerkt haben, hey, das Thema Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe ist ja irgendwie doch ein Riesending. Und da müssen wir jetzt auch nochmal irgendwas machen.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen, dass sie halt in dem Moment so ein bisschen das Signal brauchen. Wo bewegst du dich denn eigentlich? Wo ist dein Wohnort? Und was gibt es für gerade wichtige Meldungen in diesem Umkreis, damit man sich einfach gegenseitig helfen kann als solches? Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie irgendwie bewusst diese Information nochmal brauchen. Das ist eben auf diesem Screenshot abgebildet, von wegen hier, gib hier deine Adresse ein oder so ein Kram, weil...
Eigentlich kennen sie schon.
Müssten sie ja, aufgrund von Standortdaten, die man ja dann doch irgendwann mal anaktiviert hat als solches. Und ich kenne halt auch noch Features von früher, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, sowas wie Restaurants in deiner Nähe und solche Sachen. Von daher wundert mich das so ein bisschen. Ich kann das schon ein bisschen verstehen, was sie damit so machen wollen, auch weil es ganz oft immer so lokale Bestrebungen gibt von Facebook, auch lokale News und solche Sachen, weil man, wenn man sich natürlich selber mal fragt, hat man natürlich auch ein gesteigertes Interesse daran, was rund um einen passiert. Von daher macht das schon sehr viel Sinn, gerade jetzt auch zu solchen Zeiten. Aber dass sie diese Informationen manuell benötigen,
finde ich auch ein bisschen komisch. Warten wir mal ab, was da kommt, was da überhaupt kommt. Weil, wie gesagt, es gibt erst irgendwie diesen Screenshot, der jetzt gefunden wurde. Mehr ist da eigentlich so in der Form noch gar nicht bekannt.
Genau. Von daher können wir uns auch dem nächsten Paukenschlag widmen, den auch Instagrams Facebook von sich gegeben hat. Und zwar haben sie, wie ich, relativ überraschend verkündet, dass sich mal eben Jiffy einverleibt haben. Also die lustige, unterhaltende Plattform für den Upload-Generation von GIFs, die dann eben mannigfaltig in Apps genutzt werden können, wie Instagram, Slack, Snapchat, was auch immer, ist in sehr, sehr vielen Plattformen integriert und war bis dato halt eigenständig unterwegs. Und jetzt hat halt eben Facebook gesagt, hey, yo, haben wir uns gekauft, wird wohl vorwiegend bei Instagram integriert werden, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, das soll irgendwie an das Instagram-Team angedockt werden. Der Kauf kam irgendwie doch relativ plötzlich. Sie haben einfach mal eben 400 Millionen Dollar in die Hand genommen und gesagt, ja, das legen wir uns mal in den Einkaufswagen und machen den Direct-Checkout, gehört jetzt direkt mal zum Instagram-Team. Dann hat sich die Fachpresse da auch direkt drauf gestürzt und gesagt, boah, ist ja krass, weil guck mal, wie viele Apps Giphy-Anbindungen nutzen. Ne? Natürlich schon ganz, ganz viele Facebook-Produkte, klar, aber auch ganz, ganz viele Apps außerhalb davon. Jetzt nur mal irgendwie so als Beispiele, zum Beispiel Slack oder iMessage, Tinder sogar, glaube ich. Mhm. Und dann waren ganz viele Leute direkt so, hey, Moment mal, Facebook und Daten, die sind ja durchaus so in love. Mhm. Vielleicht hat der Kauf ja auch so einen Datenhintergrund. Dann mehrten sich aber diese Vorwürfe von wegen, ja, Facebook will wieder nur Daten abgreifen, bis dann sogar Adam Mosseri, also Instagram-Chef, eingeschritten ist und gesagt hat, hey Leute, nee, das ist kein Kauf aufgrund von Datenwut, sondern wir wollen wirklich dieses tolle Produkt bei uns anbinden. Gut, ich kann seine Aussage jetzt nur so wiedergeben und die so stehen lassen, weil das ist das, was er gesagt hat. Er ist dann noch irgendwie in Modus gekommen, wo er gesagt hat, ja, so funktioniert die API und wir können gar nicht so viele Daten abgreifen. Das kann ich aber nicht beurteilen, da stecke ich technisch einfach nicht so sehr drin. Aber er hat hier nochmal öffentlichkeitswirksam quasi gesagt, Daten waren hier nicht der Grund des Kaufs, also nur für die Vollständigkeit halber, aber natürlich gab es Diskussionen dazu, wie man sich jetzt persönlich, also wie jetzt seine persönliche Meinung dazu ist, ob es dem vielleicht doch auch teilweise um Daten ging. Gut, das muss dann jeder selber entscheiden, aber sagen wir mal so, dieser Kauf ist natürlich sinnvoll, also.
Ja, also gerade die ganzen Formate, die auf Giphy dann eben stattfinden, die werden ja wirklich rege und sehr, sehr, sehr oft genutzt. Ich glaube, die Plattform selber jetzt weniger, aber die Integration davon ist einfach wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr hoch. Und von daher macht das alleine aus diesem Grund schon sehr, sehr viel Sinn, dass sie da einmal auf den Kaufbutton geklickt haben, was das jetzt irgendwie in nächster Zeit soll. Ich glaube, das muss man mal angucken. Das dauert ja zum Teil auch wirklich Jahre, wenn man da mal an WhatsApp denkt und wie sehr sich WhatsApp seit dieser Zeit verändert hat, ist ja gar nicht so stark, möchte man ja jetzt mal meinen. Und von daher muss man halt einfach mal angucken. Ich glaube, so tatsächlich ging es denen ja wirklich nochmal um eine bessere Integration von diesen Formaten in die Plattform selbst. Zumindest haben sie das so gesagt. Inwiefern da vielleicht dann auch diese ganzen Channels zusammenkommen, die man ja auch auf Giphy als Marke anlegen kann, in Verbindung mit den Apps in der Familie selbst, muss man vielleicht auch mal gucken.
Ja, ich muss jetzt direkt irgendwie, also was mir so Sachen in den Sinn kam, waren auf jeden Fall Sponsored Highlight GIFs für die Instagram Stories zum Beispiel. Das könnte halt ein mega spannendes Ad-Produkt sein, was Facebook irgendwann vermarktet. Oder wir kennen ja oben in diesem Profil-Slider, da hängen ja ganz, ganz viele Sachen drin, so Face-Filter und Taggings und so weiter, dass da vielleicht irgendwann so ein Giphy-Tab nochmal aufgemacht wird und da dann die ganzen GIFs vielleicht auch drinstecken, so von wegen, hey, kannst du jetzt hier instant in deine Story sharen oder so.
Wer weiß, so vielleicht hören sie mit und setzen das eine oder andere um.
Ja, wobei, ich hatte mich ja tatsächlich auf LinkedIn auch dazu geäußert, dass es in diesem Slider halt mega voll ist. Ja. Und es ist sogar jetzt noch voller geworden, zumindest für einige ausgewählte Creator auf der Plattform. Denn es ist ein ganz neues Format entstanden. Instagram Guides heißen die. Und da wird jetzt aktuell mit tatsächlich ausgewählten Creatern und Organisationen werden, also da werden Postings gebündelt in diesem Format und dann in diesem Guide quasi auf einer gesonderten extra Landingpage, die nur auf Instagram funktioniert, diese dann nochmal wiedergegeben. Da sind jetzt vor allem Inhalte zum Thema Achtsamkeit und so kleine Trainingseinheiten mit den Creatoren, glaube ich, erstellt worden. Aber grundsätzlich ein ziemlich cooles Format.
Ja. Genau, also gibt dem Ganzen von der Storytelling-Komponente einfach nochmal so ein bisschen mehr Möglichkeiten, halt tatsächlich diese Landingpages mal darzustellen. Klar, ein bisschen ähnlich könnte man das vielleicht irgendwie so in Storyform machen und auch sagen, ja, okay, ich bereite die dann als Highlight auf, um sie dann langfristig dann nochmal auffindbar zu machen. Aber klar, gibt dann eine solche Seite, die man von oben nach unten dann durchscrollt, dann nochmal eine ganz andere Form des Storytellings. Was ich spannend finde, sind tatsächlich nur kuratierte Inhalte möglich, also eigene Posts, aber auch fremde können da genutzt werden.
Das finde ich interessant.
Das fand ich spannend, dass man das eben auch so machen kann. Das hatte dann der Blog von L Facebook dann nochmal im Guide verraten, den wir dann auch aus diesem Grund hier nochmal in den Shownotes aufführen. Und ja, dann bleibt, glaube ich, abzuwarten, weil sie haben jetzt ja nicht gesagt, okay, der Rollout kommt ja jetzt für alle, sondern hey, haben wir jetzt hier mal hinzugefügt für so ein paar ausgewählte Creator. Von daher muss man mal gucken, was sich dann so daraus ergibt, ob es denn für alle kommt und wie man das Feature dann irgendwie am besten nutzen kann, weil, wie gesagt, basiert eben auf kuratierten Posts. Man kann aber diese ganzen Landingpages dann nochmal so ein bisschen Design, Headlines geben, Beschreibung geben, ist dann aber auch immer wieder direkt verknüpft. Das heißt, wenn ich auf einen Bild- oder Videopost in diesem Guide gehe, dann komme ich auch wiederum auf den Feedpost, den ich damals dazu abgesetzt hatte.
Mhm. Ja, was ich jetzt spannend finde, das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass man da auch fremde Inhalte reinbringen kann, finde ich für Brand- und Creator-Kooperationen dann wiederum mega spannend. Wie gesagt, wenn es denn für alle kommt. Aktuell ist das ja eher so ein Feature, was sie aufgrund der Covid-19-Situation rausgebracht haben, um eben diese Guidance zum Thema Achtsamkeit rauszuhauen. Aber da gibt es tatsächlich spannende Anwendungsfälle, die mir da so in den Sinn gekommen sind, wie ja zum Beispiel serielle Content-Pieces, bestimmte Rezepte, die in bestimmte Kategorien fallen, bündeln und nochmal in so einem Guide wiedergeben. Also wenn es für alle kommt, kann ich mir vorstellen, dass sich viele Marken darauf stürzen.
Ah, schöne Idee, ja. Gerade wenn man vielleicht an verschiedene Pasta-Variationen und Varianten denkt, die dann einfach nochmal zusammenzutragen.
Ja, oder wie gesagt, Storytelling, klar, also Instagram Stories ist ja mehr oder weniger Home of Storytelling, aber wenn man jetzt überlegt, dass man in Feedposts auch super lang angelegtes Storytelling betreibt, kann man dann die Story in so einem Guide einfach nochmal abrunden, ne? Also und da nochmal bündeln zum Abschluss, oder vielleicht kann man ja Guides irgendwann auch abonnieren, wenn die häufiger aktualisiert werden. Also eigentlich mega das spannende Format. Ich hoffe, es kommt für alle. Aber auch Kritikpunkt, wie gesagt, es ist so ein bisschen vollgestopft in diesem Slider.
Stimmt, ja. Und dann noch zum Abschluss des Instagram-Themenblocks ein weiterer Test. Und ja, der vielleicht auch dazu führen konnte, dass diese ganzen Auswahlmenüs und Stickers ein bisschen überfrachtet werden, vorausgesetzt es kommt. Und zwar wurde eben ein neuer Sticker gesichtet, ein Videosticker, der es einem dann eben ermöglicht, auf Basis der basierenden Story diesen Sticker dann eben nochmal hinzuzufügen und beispielsweise ein Bild zu haben, was sich in der Story befindet, und dann packe ich dann eben diesen Videosticker dann noch drauf und habe halt auf meiner statischen Fläche nochmal eine animierte Bewegtbildfläche. Sind bestimmt jetzt kreative Spielereien möglich, auf jeden Fall auch Aufmerksamkeit, die ich dadurch generiere vom Nutzer selbst. Mal schauen, ob das kommt.
Mir kommt da gerade so eine Idee, dass man dann quasi so customized digitale Werbeflächen dadurch machen könnte. Also wenn du quasi ein Plakat in der echten Welt fotografierst und dich selber als Video da integrieren kannst, so wäre eine mega nice Nutzerinteraktion dann. Ne? Also wenn du das Plakat schon so anlegst, dass die Freifläche für diesen Videosticker da ist, boah, richtig geil. Da hätte ich jetzt Bock drauf, da weiter drauf rumzudenken. Das werde ich nach dieser Folge auf jeden Fall machen.
Bin gespannt. Also die Leute sollten hier einfach rege mithören und dann die Ideen dann halt einfach auch adaptieren.
Genau. Dann haben wir den nächsten Plattform-Switch, nämlich Pinterest mit Shopping-Ads, die jetzt auch endlich vollständig in Deutschland genutzt werden können. Du bist ja so der der Pinterest-Shopping-Fan, wenn ich das richtig weiß.
Ja, ich bin generell Pinterest-Fan. Ist eine tolle Plattform, die ich, glaube ich, auch schon von Tag 1 an immer sehr, sehr, sehr viel und stark genutzt habe. Und ja, sie passen auch einfach sehr, sehr gut zu dieser Folge, wo wir schon gesagt haben, hey, irgendwie ziemlich doller Fokus auf diese ganzen Shopping-Themen. Was davor eben möglich war, ist, dass natürlich Pinterest-Shopping-Ads gerade in den USA und oftmals auch immer in den englischsprachigen Ländern schon ganz, ganz lange verfügbar waren. Seit ein paar Monaten konnten ausgewählte Partner in Deutschland auch diese Funktion nutzen. Und jetzt wurde eben gesagt, dass Pinterest Shopping Ads auch komplett nach Deutschland kommen. Was ist damit gemeint? Das ist halt, sind das analog zu Facebook und Instagram, sind das da eben diese ganzen Shopping- und Commerce-Funktionen, die wir kennen, über Produktkataloge hochladen, Dynamic-Ads schalten, Conversion-Ads schalten, über den Einsatz des Facebook-Pixels. All das gibt es jetzt eben auch bei Pinterest Shopping. Das heißt, man fängt da auch an, seinen Produktkatalog aufzubereiten, den hochzuladen, verschiedene Sortimente zu bilden, auf Basis dessen dann Kampagnen zu schalten. Auch hier gibt es so eine Art Dynamic Ads Feature, also dass das automatisiert passiert. Auch da gibt es analog zum Facebook Pixel den Pinterest Tag. Das heißt, ich kann eben auch da automatisiert dann Kampagnen schalten, wie jemand hat etwas in den Warenkorb gelegt, aber nicht gekauft. Deswegen erfolgt dann nochmal eine neue, erneute Ansprache. Also tatsächlich diese ganzen Performance-Marketing-Hebel, die man aus Facebook und Instagram kennt, die kommen halt jetzt 1:1 zu Pinterest.
Okay, cool. Und da geht ja sogar noch mehr an der Shopping-Front. Shopping-Spotlights sind jetzt auch am Start. Wie funktionieren die genau?
Also ich habe da für mich so ein bisschen eine Analogie gebildet. Und auch diese Analogie hatten wir in einer der letzten Folgen, und zwar den Today-Tab. Dieser kommt eigentlich immer, wenn ich mich jetzt beispielsweise bei der Pinterest-App anmelde, dann habe ich ja immer meinen Home-Feed. Und der von dem Algorithmus sozusagen kuratiert wird und einem, wem folge ich Feed sozusagen, damit ich mir das eben auch nochmal ansehen kann. Und eigentlich dann diesen Today-Tab, den ich jetzt heute komischerweise gerade nicht sichtbar habe, aber auch der wird eben kuratiert und mir wird dann quasi von Personen am heutigen Tag vorgeschlagen, was gibt es denn Interessantes? Und dann gibt es so 4-5 Inspirationsvorschläge, und wenn ich da durch bin, dann steht da auch immer, hey, für heute haben wir dich jetzt genug inspiriert, morgen gibt es wieder mehr. So. Und dieses händisch kuratierte Mehrwertangebot gibt es jetzt eben auch auf Basis dieser Spotlights und ist für den Fashion-Segment gedacht. Und angesiedelt sein wird das in der Suche. Und wenn ich auf die Suche klicke, bekomme ich eine Kachel, wo mir diese Shopping-Spotlight dann präsentiert wird. Und mir wird da von Shopping-Experten, die ich jetzt namentlich alle nicht kenne, werden mir ausgewiesene Styles, Trends vorgeschlagen, mit ausgewählten Publishern zusammengetragen. Also wirklich eine Art Premium-Fläche garantiert, wo ich vielleicht als Nutzer dann halt vielleicht nochmal die Erkenntnis habe, oh, das ist ja ziemlich wertvoll, das schlägt mir hier nicht meine Maschine vor, sondern ausgewählte Shopping-Experten haben für mich jetzt hier nochmal diese Trends zusammengestellt, ist für diese beinhaltet ein Publisher natürlich nochmal toll, dass sie halt auch Teil dieser Premium-Fläche sein können. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass da für Marken langfristig dann eben nochmal Potenzial besteht, da auch nochmal ins Scheinwerferlicht zu kommen. Und oder sei es dann eben auch nochmal das eigene Shopping-Ad. Produkt von Pinterest dahingehend nochmal auszuweiten, wenn man halt als Advertiser die Möglichkeit hat, sich diese Premium-Fläche dann eben nochmal zu sichern.
Ja, finde ich auch ganz geil, weil ja mittlerweile alles so ein bisschen KI und Algorithmus gestützt ist und da nochmal zu sagen, hey, es sind wirklich ausgewählte Experten, die da quasi zu dir sprechen und die Tipps am Start haben und nicht wieder ja irgendein Algorithmus, der da jetzt irgendwas rausgesucht hat, sondern es ist echt so for you von diesen Persönlichkeiten, die du dann ja im Idealfall auch irgendwie kennst, ne?
Und ich erkenne da auch wirklich einen Strom hin zu dieser Premium-Fläche. Also wir hatten auch in einer der letzten Folgen ja über Snap Select mal gesprochen, wo es halt darum geht, Werbeinventar auf verschiedene Themensäulen zu bündeln und wirklich zu sagen, hey, das ist Premium, hier kannst du das buchen als solches. YouTube hatte unter der Woche Ähnliches angekündigt, also es wird zumindest schon ergänzt, diese ganze programmatische Einbuchung von Werbeflächen, dass man jetzt sagt, hey, ich habe für dich premiumweise Flächen hier gebündelt, händisch. Und jetzt kannst du da mit reingehen. Also es scheint auf jeden Fall schon eine Bewegung zu sein, diese Plattform dann auch bestreiten.
Ist ja grundsätzlich auch eine Entwicklung, die man schon seit längerem erkennt, weg von diesem zum Beispiel auch anonymen Informationsfluss, wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Marketingwelt denke, hin zu extrem persönlichen Tipps von Leuten aus der Branche, die du auf jeden Fall kennst. Das ist ja eine Entwicklung, die es schon länger gibt. Ne? Wenn sie jetzt auch eben in dem Bereich E-Commerce, Shopping wieder viel mehr Einzug hält, orientiert sich das viel, viel stärker auch emotional am Nutzer, finde ich. Weil der kann da besser abgeholt werden wie, guck mal, diese Jacke sieht aber toll aus. Ist natürlich viel geiler, wenn Fashion-Ikone XY sagt, dass dieses Piece genau deswegen jetzt total im Trend ist und hier nochmal Hintergrundinformationen zu Designer XY, der die Story zur Entstehung erzählt, so ist natürlich viel, viel wertvoller, viel gehaltvoller an der Stelle. Jo, das zum Thema Pinterest. Und jetzt machen wir den Switch zu einer meiner Lieblingsplattformen. Und da gab es auch eine Diskussion zu diesem Thema auch in der Standout-Gruppe zu, nämlich ganz kontroverser Feature-Drop beziehungsweise ein Testing, ein Experiment, so nennt das Twitter auch selber, nämlich Nutzer in der Testgruppe können jetzt entscheiden, wer kann eigentlich ein Tweet-Reply schreiben zu dem Tweet, den man veröffentlicht hat, und da gibt es zur Auswahl alle User können antworten, nur User, denen man selbst folgt, oder nur getaggte User. Jetzt sehen da natürlich Kritiker so einen Einschnitt in die offene Diskussionskultur und befürchten einfach, dass so unkommentiert irgendwie Fake News rausgehauen werden können. Finde ich, sind nochmal valide Punkte, die da einfließen. Ich muss sagen, ich stehe da eher so auf der Seite der Leute, die sagen, ich erkenne das Positive. Denn ich kriege immer wieder mit auf Twitter, dass Leute, denen ich folge, auch sagen, hey, ich habe übrigens meinen letzten Tweet gelöscht, weil diese negativen Replies darunter, ich habe sie nicht mehr ertragen. Und dann muss ich wirklich sagen, finde ich das mega schade, weil vielleicht habe ich den Tweet ja noch gar nicht gesehen und vielleicht hätte er mich interessiert und vielleicht hätte ich mich da auch gerne positiv mit in die Diskussion eingeklinkt. Zusätzlich sehe ich hier die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein Interview oder eine Markeninteraktion zwischen Brand und Creator durchführen kann auf der Plattform, zum Beispiel ein Interview führen kann, ohne dass man unterbrochen wird von anderen Leuten. Finde ich eine tolle Möglichkeit. Oder man kann auch einfach mal ein Statement raushauen und sagen, hey, das steht hier einfach so und ich möchte nicht, dass da jemand drauf antwortet, aus welchem Grund auch immer. Denn es gibt, und das finde ich, das entkräftet so ein bisschen dieses, ja, Fake News können jetzt einfach so rausgehauen werden und gar nicht überprüft werden, Argument. Denn ein Retweet mit Kommentar ist weiterhin möglich.
Ja.
So, das heißt, da können User und Journalisten und Co. auch weiterhin rangehen und sagen, gut, das retweete ich mit der Information, dass das einfach nicht stimmt. So, also als User sollte man grundsätzlich natürlich immer mit so einem kritischen Gedanken da auch herangehen. Aber ich finde, bei diesem Feature sollte man das Positive sehen. Ich erkenne da viele positive Dinge. Und was ich ganz cool finde, der Designer des Features ist hier auch nochmal mit einem super spannenden Thread rausgegangen. Den verlinken wir dann auch in den Shownotes. Da wird dieser ganze Designprozess zu diesem Feature mal erklärt und welche Hintergedanken man sich da gemacht hat. Und er geht da auch auf kritische Stimmen ein. Fand ich sehr, sehr bereichernd, da super transparent mit umzugehen und zu sagen, hey, das ist ein Experiment. Mhm. Und das waren übrigens so unsere Hintergedanken dabei. Also fand ich mega spannend.
So wie ich das verstanden hatte, war das ja auch so ein bisschen diese Analogie, dass User ja bis dato ja immer nur die Möglichkeit haben, sehr, sehr öffentlich zu twittern, wenn sie jetzt nicht irgendwie direkt jemand erwähnt haben als solches. Und diese Hürde, die man dann hat, ey, oh, mache ich das jetzt, weil ich bin ja dann für jeden sichtbar und es gibt ja dann potenziell jegliche Reaktion darauf, das ist ja etwas, was sie aus anderen Plattformen ja nicht kennen, weil man einfach diese offene Sichtbarkeit dann eben nicht hat, um dann jemand einfach die Möglichkeit zu geben, hey, wenn du dir unsicher bist oder wenn das für dich ein Problem darstellt, dann testen wir hiermit dieses Feature, um dir halt auch diese Wahlmöglichkeit zu geben.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich finde es halt gerade für die User, die gesagt haben in der Vergangenheit, hey, ich habe einen Tweet gelöscht, weil ich die Replies, die da super unangebracht waren, einfach nicht mehr ertragen habe. Für die finde ich es vor allem mega bereichernd, dass die halt sagen können, ich spreche jetzt zum Beispiel mit meiner Tech-Bubble hier und tagge direkt schon die Leute, von denen ich jetzt zum Beispiel eine Meinung haben möchte, weil ich weiß, dass sie bestimmte Dinge schon mal ausprobiert haben oder da Erfahrungen haben. Ich find's toll. Hier bleibt, wie gesagt, abzuwarten bei auch all der validen Kritik, die es dazu gibt, ob das Feature in der Form, wie es jetzt im Testing ist, überhaupt für alle kommt. Aber auf jeden Fall ein diskussionswürdiges Thema, da gibt es viele Meinungen zu, das finde ich auch gut, weil diese vielen Meinungen dazu und die Kritik, die machen das Feature am Schluss ja auch viel, viel besser.
Das stimmt.
Von daher sollte man sich da auch zu äußern, in die Diskussion einklinken, vielleicht sogar in den Thread des Designers gehen und sagen, hey, ich habe aber diese und jene Punkte daran auszusetzen, weil dann kann man sogar aktiv ja mitbestimmen und da finde ich die Offenheit von Twitter an der Stelle auch ganz cool, eben wirklich auch nochmal mit dem Designer rauszugehen, der sagt, hey, gebt mir doch mal Input dazu, was gefällt euch daran überhaupt?
Mhm. Ja, auf jeden Fall lobenswert.
Genau.
Und genau, dann hätten wir noch ein abschließendes Feature, was vielleicht womöglich noch mal etwas sicherer kommen wird, weil so wie ich das verstehe, sind sie da schon einen Schritt weiter. Und zwar gab es die Twitter-Stories-Entsprechung, die sogenannten Fleets, ja erst einmal testweise in Brasilien. Und du hattest das auch einmal im Vorfeld so schön gesagt, jetzt sind sie wesentlich näher dran, nämlich in Europa. Und hier speziell in Italien gesichtet worden.
Genau, ich habe das gesehen. Der Product Lead hatte hier ein paar Screenshots rausgehauen von dem Feature, was jetzt in Italien tatsächlich an ein paar Testnutzer dann auch rausgegangen ist. Ich habe sofort auf Retweeten mit Kommentar gedrückt und Fleeterly dazu geschrieben. Fand ich sehr toll, weil es so super passend ist. Wundert mich tatsächlich, dass, dass Twitter das nicht gemacht hat. Aber genau, ganz cool, dass sie da nochmal ein paar Screenshots teilen. Und ja, wir sind ganz nah dran. Ich glaube, ganz viele Leute warten auf die Fleets, ich natürlich eingeschlossen und genau, eigentlich eine Short News an der Stelle, aber wie gesagt, wir sind ganz nah dran.
Ja, in diesem Sinne habe ich irgendwie das Gefühl, dass wir eine sehr, sehr, sehr reichhaltige Folge hatten, die natürlich den Fokus auf die ganzen Shopping-Features hatten, aber jetzt auch hier nochmal zum Abschluss passiert natürlich dann auch in diesen Plattformen einfach viel und mal eben dann auch doch mal so ein Stories-Produkt zu ergänzen, ist glaube ich alles andere als nebensächlich und ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. Im liebsten in der Form, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Podcast auch gerne, bewertet, kommentiert, macht und tut, tretet der Gruppe bei und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder.
Genau, in der nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.